Ja, ich habe mal eine direkte Frage. Habt ihr schon mal eine Glaubenskrise gehabt? Ein Tiefpunkt im Glauben, wo ihr gesagt habt, boah, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt ist irgendwie komisch. Und was mich interessiert ist, wie habt ihr das überwunden? Habt ihr bestimmte Methoden verwendet oder Mittel? Hat es länger gedauert, kürzer? Das ist immer interessant. Weil mit Glaubenskrisen denke ich manchmal, was denkt ihr? Können die gut sein oder schlecht sein? Glaubenskrise, was denkt ihr? Erfahrung. Amen. Bei Bodensee-Konferenz hatten wir dieses Thema auch und diese Fragen. Und seitdem ging mir das nicht mehr aus dem Kopf. Und ich dachte, wow, Glaubenskrisen, das ist irgendwas, will man damit nicht so richtig zu tun haben. Ja, und hoffentlich komme ich nicht da rein. Aber manchmal sind Glaubenskrisen ganz gut. Einerseits sind die schlecht, ist klar, möchte ich nicht befürworten in einer Sache, weil man kann sich ganz weit davon trennen. Das ist klar. Aber andererseits kann das wiederum gut sein, weil man kriegt neue Kraft, man wird verstärkt. Und wenn man so Pärchen ja sieht, zum Beispiel, wenn die auseinandergehen, egal wie schlecht manche Zeiten waren, man erinnert sich doch an das Gute und man vermisst das. Und so ist ja auch. Und Gott sorgt für uns. Gott will, dass wir glücklich sind. Und darum kämpft er um uns. Ich meine, was manche tun, um ihre Frau wieder herzukriegen, ja, das ist manchmal unvorstellbar. Die reisen bis nach Thailand oder wo und machen Sachen, ja. Und wenn das menschlich ist, ja, was tut Gott für uns, damit wir aus dieser Krise herauskommen? Und wie gesagt, Gott will, dass wir glücklich sind. Und so können wir uns bewusst sein, dass er dafür sorgen wird, dass wir wieder zu ihm kommen aus dieser Krise. Denn er will uns da nicht liegen lassen. Er sagt nicht, so jetzt hast du Krise, ja okay, bleib da. Sondern er kämpft um uns. Er kämpft um uns und das Wichtige ist zu erfahren, dass er, wie gesagt, er holt uns zu sich. Weil das Leben, in dem wir sind, er will nicht, dass wir traurig sind und er will, dass wir fröhlich sind. Und diese Erfahrung, bevor ich zu Glauben kam, durfte ich auch machen, dass wir nicht in der Welt bleiben. Es war ein Leben, kurzzeitige Freude und langhaltige Nachteile, ja. Und das war bei mir von Geburt bis zu Adventist werden eine Krise. Man meint, man ist glücklich, aber es fällt innerlich was. Es fällt und mir fiel es besonders die Gewissheit, mein Sinn im Leben. Wo ist der Sinn im Leben? Und ich bin dem Herrn dankbar, dass er mich geholt hat aus dieser Sumpf, ja, was gar nicht glücklich macht, ja, momentan und dann. Und da bin ich sehr glücklich. Und ja, und um aus dieser Krise zu kommen, ja, sendet uns Gott zu uns Menschen oder in dem Fall bereitet uns Gott, die wir in Gemeinde sind, zum anderen Menschen zu gehen. Und aus diesem Grund möchte ich mich heute mit euch aus Hesekiel 37 lesen. Stück für Stück, wie Gott uns selber aufbaut, um andere, die in Krisen sind, die da draußen sind, reinzuholen und wie er uns selber aufbaut, selber, wenn wir in Krisen sind. Hesekiel 37. Und wir lesen 37,1, den ersten Teil. Die Hand des Herrn kam über mich. Um erstmal überhaupt tätig für Gott zu sein, muss ich mich erstmal für Gott entscheiden. Ich muss mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, muss ich mich für Gott entscheiden. Es ist immer eine reine Entscheidungssache, was ich tue und was ich nicht. Es ist meine Entscheidung, ob ich zur Arbeit gehe. Es ist meine Entscheidung, ob ich heute was esse oder nicht. Und genauso mit Gott. Bevor wir überhaupt in seinen Dienst treten können und für ihn arbeiten können, müssen wir uns entscheiden. Ich muss mich entscheiden, ja, Vater, auch heute möchte ich mich für dich entscheiden. Und ich weiß nicht, ob ihr das morgens macht, so. Also ich mache es morgens, ich sage, Jesus, ich laut sage ich es, Jesus, heute möchte ich mich auch für dich entscheiden. Bewusst entscheiden. Ich sage nicht, ah, warte, ja, hier, bin ich. Sondern bewusst möchte ich mich heute für dich entscheiden. Und man wird manchmal Erfahrungen machen, dass es umso schwerer wird. Also wo ich diese Entscheidung nicht gemacht habe, war es irgendwie leicht. Aber jetzt habe ich mich für etwas entschieden. Und ich weiß, da gibt es ein Gegner, der all das verhindern will, ja. Und natürlich kommen mehr Versuche, wo ich weiß, manchmal, ich habe mich dafür entschieden. Und ich weiß, er wird auch bei mir sein. Und darum ist auch heute zum Beispiel, dass ihr da seid, ist eine Entscheidung. Ihr hättet auch alle zu Hause bleiben können oder weiß ich. Aber es ist eine Entscheidung. Denn ihr seid nicht umsonst hier. Denn wir wollen Gottes Wort hören. Wir entscheiden uns, frohe Botschaft zu hören, Gottes Wort, damit wir das weitergeben können. Denn Gott will, dass wir das hören, dass wir was nehmen. Er will nicht nur, dass wir kommen, uns hinhocken, das hören und dann das war's. Abschließen mit dem Kapitel. So, bis nächsten Samstag, war schön. Sondern, nicht nur heute, sondern jeden Tag will Gott, dass wir bei ihm sind. Er will, dass er mit uns ist, ja. Wir bei ihm und er bei uns. Es ist sehr wichtig für ihn. Und das will er, denn wir sollen nicht nur Sabbatchristen sein, sondern Glaube ist ein Lebensinhalt. Glaube ist, was mich selber, ja, was mich erfüllt. Und das möchte ich jeden Tag tun. Und vor allem, auch wenn ich aus der Gemeinde gehe, da geht mein Glaube weiter, da geht Mission. Ja? Man weiß nie, wenn man begegnet. Ich weiß es selber auch nicht. Aber ich bin froh, wenn mir Gott Menschen schickt, ja. Und ich hoffe immer, ich bin dafür bereit, ja, weil wenn ich nicht bereit bin, auf einmal kommt einer um die Ecke, wow, erschrocken, nicht jetzt. Ja, das Schöne ist, das macht er auch. Er sendet zu uns Menschen nie, wenn wir unvorbereitet sind, so aus Erleben. Und darum ist es sehr wichtig, was wir hier, diese Entscheidung mitnehmen, auch nach Hause und auch für jeden Tag. Und es ist auch wichtig, was man hier hört, auch in der Woche anzuwenden. Zum Beispiel, wenn ich euch frage jetzt, was war letzten Sabbat für eine Predigt? Kann jemand noch sagen?
Gebetslesung.
Amen. Richtig, bei uns auch. Richtig. Und da ging es auch um Erweckung und um diesen Heiligen Geist. Weil jetzt ist man merkt es an den Leuten, ja, wenn man Bücher verteilt oder Flyer, die nehmen es viel öfter an. Also es gab vor einem Jahr, da hatte ich sehr viele Probleme, ja. Jetzt sieht es anders aus. Die Leute sind offener. Und Jesus sagte, am Ende der Zeit wird dieser Spätregen kommen. Ja? Es bewegt sich was. Und darum ist wichtig, bevor ich überhaupt nach draußen gehe, ist wichtig, dass wir diese Entscheidung haben. Und alles, was ich mache, was ich sage, was ich tue, soll zu Gottes Ehren sein. Und weil Gott hat mit mir viel vor. Und das lesen wir in Hesekiel 37,1 weiter. Die Hand des Herrn kam über mich und führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene. Und dieser war voller Totengebeine. Man muss sich vorstellen, dieser Ebene war voller Totengebeine. Also ich möchte im Voraus sagen, reden wir hier von toten Menschen, die da rumlegen und Gott setzt uns hier im Friedhof.
Nein.
Hier ist die Rede, wenn man weiterliest, es geht um das Volk Israel. Ja? Ich mache einen Kontext auf uns jetzt, auf die Menschen da draußen, wo wir sind. Ja? Und wenn wir spazieren gehen durch den Staat, was denken wir, wenn wir die Leute sehen? Oh, schöne Tasche, können wir stehen. Oh, schöne Schuhe hat sie, oh, Frisur passt. Oh. Oder denken wir, wäre es das nicht schön, wenn diese Menschen von Gott erfahren würden? Wäre das nicht schön, dass diese Menschen, ja, auch mit uns in der Gemeinde hier, wäre es nicht schön, dass Gemeinde Günzburg zehnfach so groß wäre? Diese Hoffnung haben wir. Sonst, und es wird passieren. Doch, was ist mit bei uns in Familien? Was ist mit unseren Nachbarn? Was ist mit unseren Arbeitskollegen? Was ist mit den Leuten in den Vereinen? Wissen die, wir sind Adventisten? Haben wir Gespräche zu ihnen? Sind da alle gläubig? Wissen wir nicht. Und das, liebe Geschwister, das sind die Leute, die... Ich möchte nicht sagen, dass da alle tot sind, ja? Nein, es gibt sehr, sehr gute Katholiken, sehr gute Muslime, sehr gute Hinduisten. Ich weiß nicht, wie Günzburg, ich weiß es nicht. Aber es gibt sehr gute Leute. Doch was betrifft die Wahrheit? Was die Wahrheit betrifft, müssen wir sehen, sieht anders aus. Und diese Leute müssen erweckt werden. Diese Leute müssen erweckt werden. Und Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Bei Matthäus 28, 19. Geht in alle Welt und macht alle zu Jünger. Wenn ich das hier lese, denke ich mir, schön, wow, gut. Puh. Aber wie? Wie? Das ist für mich was Unmögliches, mal alle zu Jünger machen. Wow, ich stelle mir das manchmal sehr schwierig vor. Aber, und jetzt kommt's. Durch meine Entscheidung, reicht nur meine Entscheidung. Nein, da brauche ich noch was, und das spielt eine sehr große Rolle, was mir Gott danach gibt, wenn ich mich entscheide. Und damit ich diese Leute durch seine Gnade zu Jünger machen kann. Und das ist, ich brauche seinen Geist. Denn ich kann mich umsonst entscheiden, wenn Gott mir seinen Geist nicht gibt. Ja, Gott, hier bin ich und ich gehe raus. Hilft nicht. Und darum brauche ich seinen Geist, der mich lenkt, der mir Kraft gibt, der mir die Weisheit gibt, wie ich mit den Leuten reden soll. Und denn, wie gesagt, in Hesekiel 37, 1 steht, denn im Geist führt er mich hinaus auf der Ebene. Und natürlich, was dazu auch gehört, wenn ich die Entscheidung habe, den Geist bekomme, es muss was ganz Wichtiges auch sein. Sind alle drei Sachen wichtig. Meine Beziehung zu Gott muss stimmen. Habe ich eine gute Beziehung zu Gott, dann werde ich mich auch dafür entscheiden, für Gott tätig zu sein. Und passt alles. Ich habe seinen Geist, ich entscheide mich für ihn, meine Beziehung passt zu ihm. Der liebe Gott wird mir seinen Geist schenken, ja, und die Kraft, zu den Menschen rauszugehen. Er beschenkt uns. Es sagt ja in Matthäus 28, 20, er ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt. Er sagt nicht, er ist nur dienstags bei uns. Nein, alle Tage. Unendlich. Und obendrauf, in Matthäus 28, 18 sagt er, mir ist alle Kraft im Himmel und auf Erden gegeben. Und dann kann die Arbeit losgehen. Mit diesem Vertrauen, den ich habe, dann kann ich loslegen und Mission. Und Mission besteht nicht nur aus Bücherevangelisation, nach Afrika gehen oder so. Nein, es geht in unserer Familie los. Es geht weiter in unser Freundeskreis, Nachbarschaft, Straße. Und da treffen wir auf sehr viele Leute, wenn wir so bei uns denken. Denn dort, wo uns Gott hintut, dort werden wir auch gebraucht. Und wir lesen weiterhin, denn überall gibt es Unglauben, ja, überall. Wir lesen in Vers 2 weiter. Er führte mich an denselben vorüber, ringsherum, und siehe, die Gebeine waren viele auf der Ebene, und siehe, sie waren sehr, sehr dürr. Sie waren sehr, sehr dürr. Habt ihr mal mit Menschen gesprochen und habt ihr angefangen, ihr habt auf den richtigen Moment gewartet und ihr wolltet ihnen über Gott erzählen. Und es ergibt sich der Moment und dann redet ihr. Dann kommt, ja, du bist in der Adventgemeinde, schön, was ihr da macht und ihr seid, ja. Und dann, wenn es um die eigene Person dann wieder geht, dann so, dann würde sich denken, oh, hoffentlich, boah, spricht er mich nicht so an, ja. Dann sind sie zu, dann wollen sie nichts wissen. Also sie finden, dass wir hier uns treffen, gut und schön, aber haben sonst nichts zu. Ja, ich finde es gut, aber mich lasst du, ja, mach nur weiter so. Und was denken wir dann? denken wir nicht als Adventisten, oh, hoffentlich bekehrst du dich bald, weil Jesus kommt ja. Ist alles, wow, Jesus kommt bald. Und wie schade. Also mich macht es traurig bei der Gedanke, einen Bekannten von mir oder in eigener Familie sogar, dass ich diese im Himmelreich nicht sehe. Der hat uns verheißen, er wird uns die Tränen löschen. Aber die Gedanke jetzt, wir denken ja noch irdisch, ja. Es wird seinen guten Grund haben. Aber jetzt die Gedanke, Mutter, Vater, irgendjemand ist nicht da. Tut weh. Und das hat auch Mose gedacht. Ah, Vater, ohne dieses Volk, oh, so schlecht es manchmal war, ja. Trotzdem hat sie geliebt. Er wollte ohne dieses Volk nicht im Himmel sein. Er sagte, streiche mich aus den Büchern, wenn die. Und so ist bei uns, wir denken auch. Wir denken das. Und wenn er sich nicht bekehrt, dann. Wow. Aber das Schöne ist, in Hesekiel 37,3 macht Gott was ganz, ganz Tolles. Und das gefällt mir hier persönlich. Der übersteigt unser Denken und das macht er immer. Da sprach er zu mir: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: O Herr, Herr, du weißt es. O Herr, Herr, du weißt es. Das ist schön. Das ist schön, dass ich mir in dieser Hinsicht nicht so viel Gedanken machen muss. Oh, ist der verloren oder nicht? Sondern mir geht es darum, der Fokus, bitte Vater, du hast für alle eine Lösung. Ja? Für jeden Einzelnen gibt es eine Lösung. Und das ist der Geheimnis. Denn Gottes Pläne sind anders, als wir denken. Und er weiß, wie er Menschen retten kann. Er weiß sogar, wie einer, der aus einer Familie kommt, in der er misshandelt wurde, der ein schlechtes Bild von Gott hat, er weiß auch, wie diesen Menschen erreichen kann. Also für jeden hat er einen Weg. Und darum sendet er uns zu diesen Leuten, dass wir die frohe Botschaft verkünden. Dass wir ihnen verkünden, dass ihr Leben wieder fröhlich sein wird. Viele werden sagen, ja, mein Leben ist gut. Ja, aber innerlicher Frieden. Klar, bei einem Millionär ist das Leben super. Er hat alles, was er braucht. Aber ich frage mich manchmal, wenn es heißt, oh, bald droht eine Wirtschaftskrise, wie gut geht's ihm? Sie werden Kraft und Freude sie begleiten. Aber auch, es besteht Hoffnung für sie. Ja? Und vor allem, sie werden Vergebung und einen liebenden Vater kennenlernen. Und das stärkt sehr viele Leute. Liebe. Liebe, du bist geliebt. Ich muss mich auf keine Castingshow zeigen, damit mich 1000 Leute, oh, alle klatschen, super. Nein, egal. Ich weiß, ich bin da geliebt. Und wenn man zu diesen Leuten sagt, und es gibt sehr viele, die auf sowas warten, diese Liebe, die warten, gesammelt zu werden. Diese Leute, es gibt so viele da draußen. Diese Leute freuen sich. Aber es ist ein Dauer. Wir müssen immer jetzt für Günzburg beten. Herr, mache Günzburg bereit. Bereite du ihm vor. Wenn wir rausgehen, wenn wir dein Wort verkünden, dass sie bereit sind dafür. Wenn Gott Günzburg nicht bereit macht, dann können wir trotzdem. Guck mal, wie wunderbar Gott ist. Ja, super, FC Bayern ist auch gut. Ja? Und darum sollen wir immer beten, dass Günzburg und überall, betrifft alle Gemeinden, nicht nur Günzburg, dass diese bereit sind. Gebet gehört unheimlich viel dazu. Denn Gebet verändert, wissen wir. Jesus, bevor er seine Tätigkeit begann, beziehungsweise jeden Morgen, bevor der Tag anbegann, hat er gebetet. Und darum sagt Gott auch, in Hesekiel 37,4 lesen wir weiter, da sprach er zu mir, weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Ist es zu spät, jemandem das Wort Gottes zu verkünden? Kann man sagen, so, er ist 90. Niemals, niemals. Mose hat es gesagt, oh Vater, ich bin zu alt für sowas, ah, lass mich. Jeremia wiederum zu jung. Nein. Habt ihr davon mal gehört, und das gab es bei uns in Ulm, dass eine Frau, dass sich jemanden, beziehungsweise mit 80 getauft hat? Tatsächlich gibt es das. Leute taufen sich mit 85. Und sie genießen nur ein Jahr von dieser Taufe und dann schlafen diese Leute ruhig ein. Das ist, die sind gerettet. Und was für Freude, also ganze Leben in Wirrwarr gelebt und irgendwann öffnet sie der Herr mit 80 Jahren. Und wir werden merken, bei Leuten ist es immer verschieden. Einer kommt später und einer kommt früher. Wir merken es an den Bäumen. Wenn ein Apfelbaum am Bodensee steht, optimal, da wächst er, da bringt er Frucht. Steht jetzt ein Apfelbaum in, keine Ahnung, wo es nicht so gut ist, wächst nicht so gut, ja. Bringt später Frucht. Wächst nicht schneller. Und so ist mit Menschen auch. Es kommt darauf an, von wo sie kommen, was für Hintergründe. Und. Und darum ist das Allerwichtigste, wenn es weitergeht, ist sehr wichtig, Samen zu streuen. Weil es bleibt. Gott sagte, mein Wort kommt nicht leer zurück. Es reicht ein Gespräch manchmal. Das ist meine Aufgabe. Ein anderer kommt wiederum, du, pass auf, hier und da und großer Kampf oder was auch immer. Nächster Schritt getan. Ein anderer kommt wieder später. Ja, du fühlst dich gerade schlecht, ich habe deine Idee, Gott. Ah, stimmt, habe ich schon mal was davon gehört. Und so wächst der Baum und bringt Frucht. Irgendwann später. Wie gesagt, alles mit Geduld. Es bedarf sehr, sehr viel Geduld. Denn mit Luft und Liebe kann man nicht wachsen. Genauso ein Baum. Also mit Luft okay, aber mit Liebe, wie ein Baum liebt, keine Ahnung. Aber genauso bei uns auch. Wir können fasten, aber irgendwann blubbert der Magen. Ja? Und so ist es bei uns und bei diesen Leuten genauso wichtig, dass wir dieses Wort geben. Dass wir das Wort weitergeben, geistige Nahrung. Aber dass wir ebenso gestärkt werden durch diese Nahrung, denn die Leute schauen uns sehr genau an. Wollen wir nicht meinen, die übersehen uns sowas. Wenn wir sagen, ich komme aus der Adventgemeinde und ich stelle ein Produkt da, sage ich jetzt mal grob, die gucken genau, ja, ist es euch mal passiert? Ja, euch ist aus Versehen irgendwas Schlechtes, ja, ihr habt irgendwas gesagt und so. Und dann sagen die automatisch, boah, das hätte ich von dir nicht gedacht, du bist ein Adventist. Ein Christ, du bist ein Christ. Wiederum, anderer macht es und ja, sagt, ah, schlecht. Aber bei einem macht es, boah, du bist ein Christ. Und die schauen sehr genau, sehr genau. Oder wenn man sich schimpft, ah, ich dachte, ihr seid friedfertige Menschen. Oh, wieso streitest du dich jetzt, ja? Die sind da sehr, manchmal gucken die sehr genau. Und darum wollen die schauen, was vermitteln wir hier? Stehen wir dahinter, stehen wir hinter das, was wir vermitteln? Und darum ist wichtig, dass wir selber gut ernährt werden, stark werden. Und zweitens, es ist sehr wichtig, dass diese Leute ebenso gestärkt werden. Und damit das passiert, geht es weiter in Hesekiel 37, 5. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen. Seht, ich will einen Geist in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Bei all dieser Bemühungen sieht man, dass es sich was bewegt. Der oder diejenige zeigt Interesse. Nicht gleich, aber mit der Zeit. Indem wir für ihn beten, er kommt öfter uns besuchen. Es kommt langsam, man merkt, Gott wirkt in ihm. Und Gott will ihm es mal kräftiger mit seinem Geist, ja? Wenn irgendwann er zu uns kommt, über Gott redet, gibt ihm Stück für Stück und bereitet ihm vor und gibt ihm erstmal Kraft, das Wort zu verstehen, weil wir können jetzt nicht mit Heiligtum zu ihm kommen und sagen, so, hier, Heiligtum. Nein, Schritt für Schritt bereitet ihm Gott vor. Und aus einem Spötter, der gesagt hat, ja, weißt du, Jesus, ach, nein, fängt an zu denken, dieser Menschen, ja. Was wir machen, gibt ihm Sinn. Ja, schlecht, danke. Guck mal, ihr trinkt nicht, ihr raucht nicht. Ihr tut auch kein Fleisch, was auch immer, ja. irgendwie erst recht. Ihr seid viel ruhiger, viel. Eure Gemeinschaft hier, ja? Ihr unterstützt euch einander. Schön. Irgendwie fällt mir das. Und das sagen viele, ja? Also, ich denke, gut, gibt es auch die Gegenparteien, wo sagen, oh je, meine Sekte und überhaupt, ja? Wenn man sie fragt, definier mal Sekte, weiß nicht. Ja? Das ist immer interessant. Wenn die Leute, aus Erfahrung, wenn die Leute zu mir kommen und fragen und sagen, ihr seid Sektisten, gut, definier mal Sekte. Können die nicht. Kann keiner. Sagen, ja. Ja, das ist, denke ich mir, okay. Ja. Weil im Endeffekt, die haben alle dieselbe Bibel. Ja. Elberfelder Schlachter haben die auch in den Katholizismus und überall. Wir haben nicht nur neue Welt oder extra, sondern wir haben dasselbe Wort. Und so will Gott diesen Menschen Stück für Stück erbauen. Stück für Stück im Leben schenken. Und er will uns auch, natürlich, er vergisst uns dabei nicht, er will uns auch den nötigen Feingefühl geben, damit wir ihn nicht überrumpeln mit allen möglichen Sachen. Ja? Und er unterstützt uns auch, dass wir diese Beziehung, ja, dass wir feinfühlig da gehen. Denn wie gesagt, Gott hat sowohl mit mir was Großes vor, der ich diese Botschaft weitergebe, als auch mit diesen Menschen. Wir wollen keine, oder wollt ihr tote Knochen sein, hier irgendwo liegen? Nein, ich will das nicht. Weil ich weiß, Gott hat uns alle mit einem Talent gesegnet und diesen Menschen, den er beruft, ebenso. Denn bevor wir geboren werden, heißt es bei Jeremia 1,5, hat er uns dazu berufen, ihm zu dienen. Mir gibt das Trost, ich bin gewollt. Ich bin nicht nur Ohrenfäller oder irgendwas. Ich bin gewollt. Und ihr genauso. Und alle, egal ob der Mafia-Boss oder irgendeiner, die sind alle gewollt. Gott hatte mit ihnen Pläne, aber er gibt uns auch den freien Willen. Und darum sagt er auch, er beruft jeden, egal wo wir sind. Egal wo wir sind. Und das Schöne ist, wenn wir bei 1. König, und da bitte ich euch kurz aufzuschlagen, 1. Könige 19,19 aufschlagen. Ein kleiner Vergleich, also, dass man sieht, wir müssen nicht in irgendeine Stellung sein. 1. Könige 19,19. Wir werden sehen, Gott hat für allen Auftrag. Und zwar, und er ging von dannen und fand Elisa, den Sohn Safats. Der pflückte mit 12 Joch Rindern vor sich her. Und er selbst war beim 12. Und jetzt kommt's, und Elia ging zu ihm, warf seinen Mantel über ihm. Wir sehen, er stand nicht in irgendeine, weiß nicht, sondern er war einfach nur startklar. Gott hat ihm erwählt und in dem Moment, er hat nicht an der Tür vor Gemeinde gestanden, so, jetzt bin ich da, komm. Nein, er war an seiner Arbeit. Und so beruft er Menschen auch. Wo sie sind, egal in welcher Stellung. Gott beruft Menschen überall. Genauso Elisa, Ezekiel, Jeremia, Jesaja, Mose, alle hat er berufen. Und wenn Gott Menschen beruft, sagt er ihnen nicht einfach, so, hier bin ich, guck, meine Botschaft ist gut und jetzt, passt, hat mich gefreut, tschüss, sondern er wirkt, er lässt uns nicht los. Und er hat diese Leute zu verkündigen berufen. Andere beruft er Mission, dazu Adra. Andere beruft er Pastoralamt und. Denn das macht die Adventgemeinde groß. Ja? Die Menschen, die tätig sind, wir haben Schulen, wir haben Gesundheitswesen, Krankenhäuser, Altenpflegeheime, theologische Schulen, wunderbar. Da dürfen wir Gott tatsächlich dafür danken. Das zeigt die Wahrheit, die hier ist. Und das gibt mir persönlich, ja, Kraft, denn dadurch wird Gottes Wort erfüllt, durch den Menschen. Und darum versieht uns Gott mit Talente und auch diejenigen. Und diese Talente sehen so aus, bei Hesekiel 37,6 lesen wir, Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und einen Geist in euch geben, dass ihr lebendig werdet und erfahren sollt, dass ich der Herr bin. Der Herr, also arbeitet durch uns, sendet uns zu Menschen, die frohe Botschaft zu verkünden, wo immer wir sind. Doch er gibt auch Standhaftigkeit. Wie viel Gegenangriff ist da draußen? Er gibt uns Standhaftigkeit und tiefe Wurzeln, diesem Fleisch, sowohl auch den Neuen, dass er Standhaftigkeit aufbaut, aber auch uns. Sabbat haben wir die Standhaftigkeit, kriegen wir durch die Gemeinschaft und morgens, mittags, abends, ich weiß nicht, wie ihr die Andacht macht. Auch das ist Stärkung. Mir tut es gut, morgens aufzustehen und sein Wort. Das Erste, was ich mache, ist, auf die Knie zu gehen und zu sagen, Vater, danke, diesen Tag erleben zu dürfen. Und das ist meine Stärkung. Das Wort zu lesen. Wenn es mir persönlich schlecht geht, schlage ich auf und manchmal ergibt sich so, dass genau das, was mich betrifft, mir Gott durch die Bibel sagt. Ja, das ist schön, das ist für mich Stärkung. Er ist da. Und so auch diese Menschen, ja, sie bekommen Sehnen, Muskeln, dass sie stehen, dass nicht nur ein Knochenhaufen sind. Und Wachstum. Und dieses neue Leben wird durch Gott. Er sorgt dafür, dass wir wachsen. Und das ist, mal ehrlich, das ist doch schön, wenn wir mit dieser Leute zusammenwachsen können. Wenn wir sehen, ja, da sind Veränderungen da. Wenn wir sehen, Gott arbeitet durch uns, auch in diesen Menschen. Und es ist schön zu sehen, dass sie eines Tages ebenso für den Herrn tätig sein werden. Und dann geht es weiter. Und da lesen wir in Hesekiel 37, 7 bis 9. Da weissagte ich, wie mir befohlen war. Und indem ich weissagte, entstand ein Geräusch. Und siehe, eine Bewegung und die Gebeine rückten zusammen, ein Glied zum anderen. Und ich schaute und siehe, sie bekamen Sehnen und es wuchs Fleisch an ihnen und es zog sich Haut darüber. Aber es war noch kein Geist in ihnen. Da sprach er zu mir, richte eine Weissagung an den Geist, weissage Menschensohn und sprich zum Geist. So spricht Gott der Herr. O Geist, komm von den vier Windrichtungen und hauche diesen Getöteten an, dass sie lebendig werden. Wir dürfen uns nicht fürchten. Wir dürfen uns nicht fürchten, Angst haben, wenn Gott uns ihm was sendet. Wir dürfen frohlocken, wenn Gott uns in Mission schickt. Ist es so, dass Gott sagt, ich sende dich, aber ich lasse dich auf dich gestellt? Nein. Nein. Sondern wenn Gott uns zu etwas beruft, gibt er uns auch die nötigen Möglichkeiten, Menschen ja, zu erreichen und den nötigen Verstand und Weisheit. Und so können wir nach vorne gehen. Und so wissen wir auch, er ist jede Sekunde bei uns. Kein Augenblick verlässt er uns. Kein Augenblick. Also manchmal denken wir, ah Vater, wo bist du? Ah, alles schief gelaufen. Aber es hatte seinen Grund. Ich habe mich oft geärgert, wo ich von Tür zu Tür gegangen bin, Bücher, alle, nein, ah, was willst du? Ah, nein, keine Zeit, kein Tag. Mir, ah, ist ärgerlich, geht nichts voran, ja. Und dann zum Schluss, dieser Schlusseffekt immer. Kommt man an eine Tür, und der Gespräch dauert länger. Die Leute sind interessiert. Dann denke ich mir, wow, hätte ich hier länger geredet, ja, wie geht's Ihnen? Dann hätte ich vielleicht diesen Menschen verpasst. Aber Gott weiß, warum all das passiert. Und Gott weiß, warum, ja, er zur richtigen Zeit alles tut. Und dafür bin ich ihm dankbar persönlich, dass er nicht mir gibt, was ich möchte, sondern dass er mir gibt, was er will. Denn er weiß, was für mich gut tut. So wie ein Vater bei einem Kind. Ein Vater würde nie seinen Kindern Motorsäge in Hand geben. Vielleicht sagt sich der Kind, wow, lustig, aber er weiß warum. Und das ist schön zu sehen, dass Gott alles zu seiner richtigen Zeit tut. Und nach langer Arbeit nach langer Geduld, Gebet, Gebetstage, Fasten. Bedenkt sich was, ja. Wenn wir für diesen Menschen beten, werden wir merken, für diese Menschen da sind, Geduld ausüben, werden wir sehen, sie werden da sein. Manchmal dauert es 10 Jahre, 20 Jahre. Aber irgendwann werden sie da sein. Nur Gott weiß warum, wenn die nicht kommen, warum. Doch wichtig ist, dass wir uns bewusst sind, unsere Aufgabe, warum wir in der Adventgemeinde sind. Warum wir hier sind. Wir sind, wie gesagt, wie ich vorher erwähnt habe, nicht umsonst hier. Und so lesen wir in Hesekiel 37, 10. Und jetzt kommt: So weiß sagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Geist in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein sehr, sehr großes Heer. Ein sehr, sehr großes Heer. In dem Fall beziehe ich mich jetzt auf eine Person, je nachdem, mit wem wir zu tun haben. Also, mit wem wir reden, mit wem wir in Kontakt sind. Beziehe ich mich nur auf einen. Er stand auf seine Beine und vielleicht kommt es zur Taufe. Er wird gestärkt. Und wir hatten letztens, und auch für uns ist das wichtig, denn wir müssen auch gestärkt werden. Ist klar, wenn wir da rausgehen. Ein Herr, wenn wir in Geschichte gucken, ein Herr, wozu wurde ein Herr gebraucht? Krieg zu führen. Ist Mission reine Freude? In der Tat schon. Weil wir dürfen tätig sein für den König aller Könige. Manchmal denken wir nicht so, ah ja. Ich meine, wenn Bundeskanzler Kohl uns schicken würde, wow, wie geehrt wir wären. Oh Mann, der. Oder, ja, wer auch immer, ja. Gut, Kohl ist schon längst vorbei. Ja. Entschuldigung.
Die Mission bei Josaphat war es ja anders. Da hat er gesagt, kommt alle in voller Rüstung, schau zu, das ist mein Kampf. Wisst ihr, was du sagst? Das ist mein Kampf. Nicht Jesus.
Genau, er stärkt uns, weil ohne seinen Geist, da kann ich noch so gerüstet sein, ja, wenn mir kein Kommando gibt. Und wir hatten das vor ein paar Wochen in der Lektion. Und ja, jetzt können wir entscheiden. Schlagen wir Epheser 6, 13 bis 18 auf, oder könnt ihr mir die Waffen auswendig sagen? So, da bin ich gespannt. Die Waffen des Glaubens.
Der Helm des Heils.
Amen.
Der Schild des Glaubens.
Amen.
Schwert des Wortes.
Noch eins, noch zwei.
Schuhe für die Bereitschaft.
Amen.
Panzer der Gerechtigkeit.
Genau.
Der Gürtel der Wahrheit.
Gürtel der Wahrheit. Genau. Wir müssen mit diesen Dingen klarlaufen, wir nicht mit. Das wäre ja lustig, wenn wir solche Schilder haben. Ja, jetzt kommen die Christen, guck doch mal hier an. Nein. Sondern geistig gesehen müssen wir das so betrachten. Ja? Und darum stärkt uns Gott. Ja? Darum stärkt uns Gott, das zu machen. Denn ohne diese Dinge können wir anfechtbar sein. Ich kann mich erinnern, wir standen einmal in Stadtmitte. Und das zeigt mir manchmal, wie gut es ist, Bibel zu studieren. Wir hatten Büchertisch, Bücherstand. Und am Schluss des Tages kam eine Frau von Zeugen Jehovas. Ich bin neu in den Glaube, mein Bruder, der mit mir da war, auch. So, das war eine Bibelarbeiterin seit 20 Jahren. Eine Bibelarbeiterin. Wir standen da, wir waren klar. Und ich lobe Gott dafür. Ich war nicht sauer, ich lobe Gott dafür. Denn ich wusste, ich muss mehr über heilige Dreifaltigkeit lernen. Und das ist gut. Gott sagt, nein, seid nicht sauer, wenn euch sowas passiert, sondern lernt. Klar könnt ihr vor uns erscheinen und sagen, lernt die Dreifaltigkeit. Aber nein, durch solche Erfahrungen. Und da bin ich ihm dafür dankbar. Und dennoch, wir sollen gestärkt sein. Wir sollen in Sicherheit sein. Wir sollen stark sein im Glauben. Und genau so derjenigen mitstärken. Das heißt nicht, wenn jemand zur Taufe geführt ist, so, super, guck du das, du weißt. Nein, wir sollen bei diesen Leuten bleiben. Und dann, dieser wiederum, gestärkt durch den Glauben, geht wiederum nach draußen. Er geht nach draußen, verkündet, geschützt das Wort. Dann wiederholt sich das Ganze nochmal. Und jetzt nochmal kurz die Phasen durchzuerklären. Erste Phase war, Der Herr beruft uns und stärkt uns. Zweite Phase. Die Menschen fangen an, Interesse zu haben. Knochen kommen zusammen. Sehnen und Fleisch wächst. Wir sehen die Arbeit, die Gott richtet. Und vierte Phase, es wird zu einem Herr. Es wird zu einem Herr. Also ein Soldat. Also. Ja. So betrachtet, wenn wir gucken, auf die ganze Adventgemeinde, wenn jeder pro Gemeinde nur ein Mensch sich bekehrt, wie viele Gemeinden haben wir auf der Welt? Das jedes Jahr. Sagen wir jeden Monat. Jedes Jahr kommt einer in der Gemeinde und der bringt ebenso nur einer. Und das in jeder Gemeinde. Es entsteht ein Herr oder nicht? Es entsteht. Doch, jetzt werdet ihr euch fragen, was hat das mit mir zu tun? Wir haben angefangen mit Glaubenskrise. Jeder wird sich fragen, Moment mal. Und jetzt möchte ich den Teil umdrehen. Was ist, wenn ich eine Glaubenskrise habe? Wenn ich gerade nutzlos durch die Gegend liege? Wenn ich irgendwie meine Beziehung zu Gott ist platt? Wenn ich nicht mehr weiß, ja, irgendwie macht das, ich will was anderes, gibt's auch. Dass die Leute sagen, ja, weißt du, ich bin geborener Adventist oder weiß nicht und möchte nach draußen gehen, ein bisschen genießen. Was ist, wenn dieser Menschen, diese Hoffnung verlieren? Und so sendet zu uns Gott Menschen. Bitte?
Ja, Glaubenskrisen sind ja zwei aufgeführt. Einmal Johannes der Täufer und die anderen, diese 72 Jünger.
Ja.
Die einen haben nichts verstanden, sind nicht zu Jesus, haben ihn gefragt. Aber Johannes, er ging und ließ Jesus fragen.
Ja.
Ja, und so haben wir es in allen Gemeinden auch. Manche gehen raus und wollen vom Wort nichts mehr wissen.
Tatsache. Und das ist manchmal das Traurige. Ja? Und darum gibt es so eine Prognose, wir sind zuständig, nicht für ganze Gemeinden, also in Ulm. Ich könnte möglich für alle, Nein. Wenn ihr euch links und rechts an eure Reihe guckt, das sind eure Leute. Ich denke, ihr hockt jeden Sabbat so, oder? Jetzt gut durch uns, wir haben ein bisschen die Reihe. Ja. Aber die Leute links und rechts, wo ihr schaut, das sind die Leute, wo wichtig sind für euch. Wenn ihr merkt auf einmal, seit zwei Sabbate kommt der Nachbar nicht mehr. Stimmt nicht mehr. Also irgendwas soll man nachfragen. Ist der in Urlaub oder tatsächlich, wenn man anruft, manchmal fährt man, ja, weißt du. Und auch so bei uns. Gott sendet Menschen zu uns, Geschwister, dass wir erfüllt werden. Natürlich zwingt uns Gott nicht so, du bist gegangen, jetzt kommst du zurück. Nein. Sondern Gott gibt uns Zeit nachzudenken. Gott gibt uns Zeit, das Verlorene wieder zu vermissen. Also ich würde die Glaube vermissen, ehrlich, mir fehlt irgendwas. Und so lässt uns Gott auch die Zeit. Gott lässt uns Zeit nachzudenken. Ja, durch den Heiligen Geist wirkt er. Ja, irgendwie, ja, jetzt bin ich draußen, aber... Und so kommen viele Leute wieder zurück. Wie du gesagt hast, ja, Johannes hat auch nachgefragt. Ja, jetzt, Mist, irgendwie, ja, was mache ich vorne? Was mache ich im Gefängnis, ja? Ich weiß nicht, ich habe die Geschichte auch noch nicht so richtig verstanden mit Johannes, warum Jesus nicht hinging, muss ich ehrlich sagen. Ja? Aber Gott lässt uns nicht verdürren. Im Gegenteil. Kennt ihr die Geschichte von Spuren im Sand? Wo der Mann sagt, wo warst denn du? Da ist nur ein Fußspur. Und sagte, ich habe dich die ganze Zeit getragen. Ich habe dich die ganze Zeit getragen. Und darum, ihr sollt wissen, und das steht weiterhin in Ezekiel 37, 12 und 13, darum, was weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und euch, mein Volk, aus euren Gräbern führen und euch wieder in das Land Israel bringen. Und 13, ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber auftue und euch, mein Volk, aus euren Gräbern führen werde. will uns, steht hier Gott, dass Gott uns in den Grab bringen will? Steht hier, dass Gott uns wie ein toter Knochen liegen will, dass wir diesen Todeszustand erleben? Im Gegenteil. Liebe Geschwister, er holt uns aus dem tiefen Tod heraus. Wir können noch so deprimiert sein von Gott, wir können noch so verhasst sein, er wird alles Mögliche tun. Und er kennt uns. Und er kommt nicht vielleicht durch irgendjemand zu uns und auf seine Weise, sondern er weiß genau, wie er uns die Botschaft vermitteln soll. Einer wird durch ein Buch wiederbekehrt, andere durch Hope Channel, andere durch Mark Finley, wiederum ein anderer einfach durch eine Begegnheit, durch eine schöne. Und hier steht, ich hole euch aus dem Grab heraus. Und warum? Weil mein Plan mit euch, den ich hatte, bevor ihr wieder rausging, ich weiterführen will, weil du, genau du bist für diese Aufgabe verantwortlich. Also dir wurde diese Aufgabe gegeben. Jeder, wie gesagt, hat seine bestimmte Aufgabe. Und jeder ist wichtig in der Gemeinde. Das müssen wir uns so bewusst werden. Jeden Tag aufs Neueste. Das erfreut mich. Denn jeder, du bist wichtig. Egal wie du bist, Gott stärkt dich. Gott stärkt dich sehr. Und zum Schluss, bevor ich möchte einen Aufruf machen. Doch bevor ich diesen Aufruf mache, möchte ich euch stärken. Mit Jesaja 43, 1 bis 3. Das ist eine Verheißung, wo mir sehr, sehr mich packt. Jesaja 43, 1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Und wenn du durch Ströme, so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer wandelst, so sollst du nicht verbrennen und die Flamme soll dich nicht anzünden. Und jetzt kommt, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Er sagt nicht, ich bin's Afrikas Gott oder so, oder von Günther oder von irgendwer. Nein, ich bin dein Gott, bezogen auf jeden einzelnen Menschen. Du bist wertvoll. Hast du Gedanken? Denkst du manchmal, ach Vater, früher wurde ich so oft gebraucht und jetzt warum nicht? Ach Vater, ich verstehe manche Dinge nicht. Ach Vater, mir fällt irgendwie dieser Pep in der Beziehung mit dir. Meine Hausaufgabe an euch ist, wenn ihr euch so fühlt, betet zu Gott und nehmt Zeit. Ja? Nehmt euch Zeit für Gott, er wird es euch zeigen. Er wird diese Beziehung aufpeppen. Und mein Aufruf ist, willst du Erweckung erleben? Willst du von Neuem brauchbar sein von Jesus? Wenn du spürst, irgendwie fällt es da. Willst du den Geist, der dich führt, dass du Zeugnis geben kannst? Fällt dir manchmal der Mut und du willst dieser ein Segen sein für die Menschen? Du willst wieder gebraucht werden. Wenn du diese erleben willst, so sag einfach ja. Ja, Vater, ich will das. Sag es für dich oder kannst laut sagen, wie du möchtest. Da kann man auch Hand heben, wie ihr wollt. So seid euch bewusst. Gott liebt euch, ihr seid wichtig. Willst du das wieder erleben? Dieser Feuer. Willst du den Feuer, den du hast, weiterverwenden? Willst du weitergehen und nicht stehen bleiben? So, deine Entscheidung jetzt. Also ich möchte. Amen. Ich möchte mit euch beten zum Schluss. Himmlischer und wunderbarer Vater, was für ein liebevoller Gott du bist. So wunderbar und so geduldig mit uns, Vater. Es passiert manchmal, dass wir abgleisen von dir. Wir vertrauen dir manchmal viel zu wenig. Wir sind uns manchmal nicht bewusst, wie groß deine Liebe ist. So möchte ich dich bitten, oh Herr, stärke du uns, wenn wir eine Krise haben. Segne du uns, Vater, und gib uns du den Geist, damit wir Zeugnis ablegen können vor die Menschen. Damit Menschen, Vater, reich werden. Nütze du uns, Vater, damit wir nicht herumliegen wie tote Knochen. Denn in deinen Augen, oh Vater, sind wir kostbar. Wir sind kostbare Menschen in deinen Augen, denn du hast uns erschaffen, oh Herr. Sende du uns deinen Geist, Vater, und schenke uns wieder Kraft und lass uns bewusst werden, nachdenken über die Talente, die du uns gegeben hast. Denn jeder Mensch ist wichtig. Und danke, Vater, eine Gemeinde haben zu dürfen. Danke, Vater, die Möglichkeit haben zu dürfen, dein Wort zu hören. Vater, ich lobe dich und danke dir. Auch für die Gabe des Heiligen Geistes. Und dass du uns täglich stärkst. Auch die, Vater, die Probleme haben. Die nicht zurechtkommen. Danke, dass du vor allem diese Menschen denkst. Dass du sie Tag und Nacht trägst, Vater. Ich danke dir so sehr. In Jesu Namen preise ich dich. Amen. Amen.